Diese Folge von HR Ungeschminkt wird präsentiert von der HGB Rechtsanwaltsgesellschaft, den Schlechtwetterpersonalern und um Hans-Georg Bauer. Wenn es stürmt im Unternehmen, egal ob Reorga, Umbruch oder einfach nur schwierige Gespräche, dann sind Sie die juristischen Partner, die nicht nur Recht, sondern auch HR und Business verstehen. Mehr Infos zu unserem aktuellen Sponsor wie immer am Ende der Folge. Und nun viel Spaß mit
HR Ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast, mitten in der dritten Staffel, mitten im Orga-Design und wie immer mitten zwischen mir, Anjali und Annika. Hallo liebe Annika.
Hallo liebe Anjali, ich freue mich sehr, dass wir heute eine weitere Podcast-Folge aufnehmen und es ist total ungewohnt, dass wir mal wieder nur zu zweit sind, also nur wir und heute keinen Gast oder Gästin haben.
Ja, habe ich auch schon gedacht. Aber es waren ja fantastische Gästinnen, aber ich freue mich sehr. Vor allem habe ich gedacht, dass wir heute mal wieder ein bisschen tiefer in die praktische Welt und die ganz anfassbare HR-Welt abtauchen. Und zwar möchte ich, nachdem wir jetzt viel über Orga-Design gesprochen haben und wie man das misst und wie man das ändert, auch einmal darüber reden, was bedeutet das ganz konkret für uns als HR-Lis? Also was können wir wirklich im Orga-Design machen? Und da, Annika, hatte ich eine verrückte Idee. Wir gehen einfach an der Employee-Journey lang. Mal was ganz Neues. Also im Grunde, Orga-Design aus HR-Sicht, was wir entlang der Employee-Journey wirklich machen können.
Ich finde, das klingt ziemlich solide und beim Thema Org-Design, was ich im Moment mitbekomme, worauf das ziemlich stark reduziert wird, ist so beim Thema Managing Managers, Führungsspannendiskussion und dieses ganze Thema, wie viel Mittelmanagement braucht es eigentlich gerade noch und wo reduzieren wir gerade eigentlich Führungsspannen und Organisationslevel. Und ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, dass manchmal so Themen einfach so derartig omnipräsent sind und so medial präsent sind, dass es so ein bisschen wirkt, als gäbe es zum Thema Org-Design nur dieses einzige Thema, über das es sich zu sprechen lohnt. Und die anderen geraten so ein bisschen in den Hintergrund, findest du nicht?
Ach, das finde ich total witzig, dass du das sagst, weil für mich ist Orga-Design im Moment nur Joblevel und Gehaltsbänder. Das Gefühl, das Einzige, worüber ich gerade mit all meinen Kundinnen rede, was in aller Munde ist, aber es stimmt natürlich, das Thema, was du ansprichst, ist natürlich auch sehr relevant. Aber ich dachte, wir fangen mal ganz...
Ich möchte noch eine Sache zu äußern, Anjali, woher ich das auch, glaube ich, glaube und ich da total glücklich bin, dass das in meiner beruflichen Realität anders ist. Ich habe bei vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem HR-Netzwerk, wenn ich mit denen spreche, das Gefühl, dass sie auch so CEOs haben. Die sind dann, glaube ich, im Urlaub und dann lesen sie dieses eine Buch zum Thema Unternehmenskultur und zum Thema Führung. Ich finde auch Ansätze aus dem US-amerikanischen Tech-Markt in Teilen richtig spannend. Es ist aber einfach eine andere Marktdynamik, so Punkt. Und das halt total ungefiltert in ihr HR-Team steuern und du so weißt, okay, der Dude hat jetzt das Buch gelesen auf dem Rückflug oder im Urlaub und das wird jetzt die nächsten 6 bis 12 Monate mein Leben, bis er ein neues Buch wieder liest. Und ich habe das Gefühl, gerade ist es ganz viel, was das angeht. Und ja, in diesem Sinne, ich bin sehr dankbar, dass das bei mir zum Glück nicht der Fall ist mit meinem Chef. Aber wenn du sagst...
Aber welches Buch denn? Gibt es ein konkretes Buch, was du meinst?
Nee, aber ich fand, man hat über die letzten Jahre halt schon so Trendbewegungen gesehen. Vor 3, 4 Jahren war es Radical Candor, vor 5, 6 Jahren war es No Rules Rules. Das sind alles mega coole Bücher und beide verwende ich auch als Inspiration für meine irgendwie tägliche Arbeit. Aber es ist halt kein Blueprint. Es ist halt nicht so, dass ich sage, das steht da drin und jetzt können wir alles genau so umsetzen in meinem Unternehmen, unabhängig von Markt und Land und Branche und Größe. Sondern ich finde, es liefert Impulse so. Und ich finde, das passiert gerade mit Org-Design auch so ein bisschen.
Ich möchte was ganz Deutsches dazu sagen. Ich liebe natürlich das Netflix-Buch mit No Rules, Rules. Aber weißt du, was ich mich immer gefragt habe? Und an alle da draußen, wenn ihr eine Lösung habt, bitte teilt uns die mit. Wie machst du denn eine Urlaubsrückstellung, wenn es keine Urlaubstage gibt? Das geht doch gar nicht. Da dreht doch die Finance durch, da scheitert's doch schon.
Ja, oder das nächste Thema, wo ich auch selber sage, in einer perfekten Welt, am besten fände ich es auch zu sagen, tut das, was fürs Unternehmen das Beste ist, so, und handelt im besten Sinne des Unternehmens. Ergeben sich auch in Deutschland zwei Fragestellungen raus. Ich würde gerne die Konversation einmal mitbekommen, wo man den Wirtschaftsprüfern das erklärt und sagt, nee, wir haben keine Reisekostenpolicy, weil, und den Prozess kontrollieren wir auch nicht. Und dann möchte ich den ersten Fall sehen, bei dem man sagt, die Person hat das Vertrauen ausgenutzt, hat nicht im Sinne des Unternehmens gehandelt. Vertrauensbruch, deswegen trennen wir uns jetzt von der Person. Das ist ja rechtlich nie und nimmer haltbar hier. Ihr habt keine Policy und ihr habt auf gut Dünken die Person halt irgendwie arbiträr rausgeworfen.
Ja, ja, das stimmt schon. Und was ich immer gut finde, ist, dass du das halt öffentlich machst, ne? Also, dass du nicht deine Reisekosten still und heimlich abrechnest und erste Klasse fliegst, sondern dass wir das dann alle sehen und dann das soziale Korrektiv praktisch helfen würde. Aber natürlich, wenn du halt trotzdem weiter erste Klasse fliegst, hast du ja keine Handhabung. Das ist ja eigentlich schon ein richtig guter Einstieg für ihr Orga-Design, weil das ja schon zeigt, welches Mindset habe ich dahinter. Und wenn das Mindset ist, wir kontrollieren nicht, sondern wir gehen davon aus, wir haben erwachsene Menschen und verantwortliche Menschen, dann finde ich das ja erstmal als Kultur besser. Ich merke es, aber ich habe ein paar Kunden, die sehr, also das sind auch kleine Firmen, die haben auch nicht so harte Freigaberichtlinien. Und ich merke ganz oft, dass es leider am deutschen Arbeitsrecht oder am SV-Recht in der Realität scheitert, weil du auf einmal da sitzt und sagst, ja, aber wir brauchen ja die Freigabe, weil wir sonst nicht das und das abrechnen können.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ihr seht, kleiner Exkurs, aber Org-Design-Fragestellungen sind vielfältig, würde ich daraus mitnehmen. Und es kommt total darauf an, aus welcher Perspektive man Org-Design denn betrachtet.
Was ich auch gemerkt habe in der Vorbereitung der Folge, ein großes Thema, was man meiner Meinung nach gar nicht vom Orga-Design trennen kann, ist natürlich dieses ganze Thema Values, Werte, Art der Zusammenarbeit, weil es einfach schon viel beeinflusst. Wir haben dazu viele eigene Folgen gemacht und wir machen wahrscheinlich auch nochmal eine, weil es mein Lieblingsthema. Im ersten Schritt ist natürlich einmal auch die Frage, wen heire ich, weil wo wollen wir hin? Aber ich finde, eine große Frage, die man schon im Orga-Design sehen kann, ist zum Beispiel, wer hat welche Entscheidungsrechte im Recruiting und wie kompliziert sind die Prozesse? Und ich finde, damit setzt du ja schon einen ganz klaren Punkt zu sagen, wir sind zum Beispiel eine unkomplizierte Organisation, aber wir machen für jede Juniorstelle 38 Vorstellungsgespräche.
Ich finde, wenn man nochmal einen Schritt weiter guckt und sagt, beispielsweise, ich suche mir jetzt eine VP People. Und je nachdem, wie ich mich aufbaue und wie groß das Unternehmen ist, das hat einen ja ganz starken Einfluss darauf, was ich denn da für eine Person suche. Suche ich eine Person, die total hands-on ist und im Zweifel auch in der Lage ist, Ärmel hochzukrempeln und irgendwie die Payroll selber zu machen, Verträge selber zu erstellen und suche da bewusst jemand sehr, sehr pragmatischen? Oder will irgendwen aus dem Konzern haben, die Person irgendwie schon eigene HR-Organisationen geführt hat, die 3- bis 4-stellig sind in der Anzahl Mitarbeitender. Diese Person wird definitiv nicht mehr hands-on sein und sagen, ich mache hier den Lohnlauf im Zweifel selber, sondern wird extrem gut darin sein, komplexe Organisationen zu führen, aber wird nicht mehr so viel selber machen. Und ich finde, das ist auch schon wieder die nächste Org-Design-Frage, was genau suche ich eigentlich an Senior Management?
Und da kann ich jetzt wunderbar den Kreis schließen zu dem, was du eben gesagt hast, mit der ganzen Restructuring vom Management, ne, wo man das Buch gelesen hat. Weil ich habe schon oft erlebt, dass genau hier ein Problem im Wachstum der Organisationen ist. Dass nämlich die Geschäftsführung sagt, wir wollen uns professionalisieren und größer werden und dann ein viel zu Hands-Office-Management heiert, also den großen VP Legal, der aber eigentlich viel, viel mehr hands-on sein soll. Und dann hast du auf einmal so eine krasse Diskrepanz in der Beschäftigungsstruktur, dass du so sehr, sehr hohe Executives hast, die eigentlich aus dem Konzern kommen und sagen, wir bringen das Unternehmen dahin, du aber gar nicht den Boden dafür hast und auf einmal sehr, sehr gut bezahlte Leute hast für 300.000 Euro im Jahr und darunter die nächste Ebene ist halt noch bei 60.000 im Jahr, weil die wirklich operativ die Rechtsfälle managen. Das ist ja ein Thema, was ja auch auf allen Seiten zu Frustration führt.
Ja, total. Führt zu nichts anderem als Frustration.
Und zwar nicht nur für die Führungskraft. Also mir hat mal jemand gesagt, man kann keinen Porsche kaufen und dann nur durch die Einkaufsstraße fahren wollen. Natürlich hat das ein Mann über sich selber gesagt, aber es stimmt ja eigentlich. Also es macht keinen Sinn, diesen strategischen Konzernmensch zu holen, den du gerade skizziert hast und eigentlich jemanden zu brauchen, der da sitzt und die Payroll aufräumt und sagt, Leute, wir müssen das mal auf Personio hochziehen. Und es ist ja auch für dich als Team super frustrierend, wenn du siehst, ich habe da einen Chef, der mir überhaupt nicht hilft, weil der einfach in einer ganz anderen Welt fliegt als ich. Weil ich will darüber reden, was machen wir mit der Krankenkasse? Und der möchte darüber reden, wie wir die Compensation-Strategie aufs nächste Level legen. Und damit entsprechend übrigens auch das Thema Entscheidungsrechte. Wenn ich in einem wachsenden Unternehmen bin, dann habe ich ja oft gar keine Entscheidungsrechte, die Konzernleute zum Beispiel haben wollen. Also da immer einmal gucken als erster Tipp, wo steht meine Organisation überhaupt und wen heiere ich? Und natürlich kann man sagen, wir müssen fürs nächste Level heiern. Aber ich erlebe ganz oft, dass da einfach nicht fürs nächste Level geheiert wird, sondern für die nächsten fünf. Und das ist dann einfach zu teuer und zu wild und führt zu Frustration.
Und dazu vielleicht noch, wo wir so schön mit dem Rant über die Bücher, die dann die CEOs gelesen haben und die dann die Lebensrealität der HRler darstellen die nächsten Monate. Ich habe zu diesem Thema Org-Design und auch wie schnell entwickeln sich eigentlich Organisationen, gerade im Wachstum, eine ganz tolle Empfehlung für ein digitales Buch und zwar Scaling Through Chaos von Index Ventures. Das ist ein Benchmarking-Projekt von dem Venture Capital Investor Index Ventures und die haben wirklich alle möglichen Belegschaftsthemen in Zahlen und in qualitativen Interviews mit deren Portfoliounternehmen erfasst. Und da gibt es so ein paar Kernthesen, dass Unternehmen, die stark wachsen, eigentlich alle 12 bis 24 Monate, je nach Stage, ein komplett neues Unternehmen sind und du komplett andere Skills brauchst. Und dass in gewisser Weise in starken Wachstums- oder Transformationsphasen es auch normal ist, dass Führungskräfte nicht ewig bleiben, weil es nicht bedeutet, dass eine Person, die irgendwie für die ganz Early Stage die perfekte Person gewesen ist, das auch noch ist, wenn man dann irgendwie mal 5 Jahre weitergeht. Von daher, ich finde, mit einem gewissen Weitblick dran zu gehen, unfassbar wichtig, dass man auch eine gewisse Konstanz hat. Aber genau wie Anjuli schon sagte, macht das Sinn als Unternehmen, wenn ich sage, das habe ich in den nächsten 7 Jahren vor, schon die Person zu heiern ab Tag 1, die theoretisch in der Lage wäre, das, was ich glaube, was in 7 Jahren gebraucht wird, abzuliefern. Und meine Antwort ist da in der Regel eher nein.
Liebe, dass du das sagst, weil ich gestern Abend nochmal die Notizen aufgemacht habe für heute, weil ich weiß, dass wir da ganz oft drüber sprechen. Dieses Thema, der am Anfang die perfekte Person für die Position war, muss es in 2, 3, 4, 5 Jahren nicht mehr sein, gerade wenn das Unternehmen gut wächst. Ich finde, ein ganz, ganz tolles Zeichen der Kultur und der Organisation ist, wenn diese Leute nicht kündigen müssen oder gekündigt werden, sondern wenn die ein Level wieder runtertreten und das für alle Beteiligten in Ordnung ist. Ich finde, das zeigt eine sehr schöne Entwicklung in einem Unternehmen. Wenn du jemanden hast, der sagt, hey, ich war früher VP People und jetzt kommt das Unternehmen an einen Punkt, wo wir internationalisieren, wo wir vielleicht einen neuen Fachbereich aufmachen oder neue Herausforderungen haben und diese Person wird dann Head of HR Operations und kriegt aber einen VP People und jemand, der Recruiting macht. Und ich finde das eigentlich toll, wenn das in der Organisation gehen würde, weil das eben auch zeigt, dass es nicht nur immer darum geht, dass man größer wird, sondern eben auch darum, dass Leute sich entfalten können. Und es kann ja auch sein, dass ich einfach eine Maschine in HR Operations werden will.
Absolut. Und dazu noch ein letztes Thema. Ich finde, das hängt von der Organisation ab. Das hängt natürlich auch von so Ego und Wahrnehmung, Selbstbild, Fremdbild der jeweiligen Person ab. Und dann auch von der Person, die man dann reinholt wieder als Vorgesetzte. Weil wenn man da jemanden reinholt mit dieser Einstellung so, alles, was ihr bisher gemacht habt, ist scheiße und ich zeige euch jetzt mal, wie es geht, auch in der Regel nicht so eine gute Idee. Das heißt, wenn ihr so einen Fall habt, es geht ganz, ganz, ganz stark um Soft Skills, Einstellung und einfach so das Zwischenmenschliche. Und da glaube ich, in Teilen ist dieser Faktor nochmal differenzierender als jetzt die harten Skills der Person.
Um einmal aus meinem persönlichen Nähkästchen zu plaudern, was ich ja sonst nie mache, wir sind ja hier komplett nur theoretisch unterwegs. Ich war ja genau an dem Punkt. Also ich war bei Auktionata verantwortlich für den HR-Bereich, als es irgendwie gefühlte 40 Leute waren. Der Laden ist immer größer geworden. Und dann hatte jemand die tolle Idee, hinter meinem Rücken meinen neuen Chef zu heiern. Und natürlich hat mir das jemand gesteckt. Und natürlich war ich sauer, weil ich auch Anfang 20 war und habe gesagt, ja, okay, dann suche ich mir jetzt einen neuen Job. Und ich denke mir immer, hätte sich jemand mal hingesetzt und gesagt, hey Anjuli, guck mal, du bist hier im Operations total gut aufgestellt, du hast doch Recruiting eh, wir suchen da jetzt jemanden, von dem kannst du auch noch strategisch lernen, weil ich wusste ja nichts über strategisches HR. Wollen wir den mit dir zusammen raussuchen? Tausendmal besser, weil wenn ich keinen Bock habe, dass da ein neuer Chef kommt, dann gehe ich ja eh. Aber dann gehe ich ja auch, wenn die das hinter meinem Rücken machen. Und das ist für mich wirklich, wo ich in der Nachschau dachte, boah, lieber Chef, ich wäre dir dankbar gewesen, ich hätte dir geholfen, die Ausschreibung zu machen und ich hätte das mitentscheiden können. Und das, finde ich, sagt auch so viel über das Mindset dieser Firma aus.
Ich kann das Gegenbeispiel nehmen, als ich zu Statista gegangen bin, damaliger HR-Direktor, der selber gesagt hat, so hey, meine absoluten Stärken, mein Steckenpferd liegt auf Prozessen, Operations, Payroll und das gerne im sehr komplexen globalen Kontext. Ich habe aber keinerlei Bedürfnis und Lust, Chief People Officer hier zu werden, auch wenn ich sage, Skillset wäre zu 1000% vorhanden. Er hat das proaktiv vorgeschlagen und war mit in den Prozess involviert, mich zu suchen, so wo ich mir denke, wie cool ist das bitte?
Das sind natürlich Themen, wo ihr als HR das Augenmerk drauf haben müsst, weil ihr seid ja diejenigen, die bei dieser Stellenausschreibung mit dabei sind. Und das heißt, solche Kleinigkeiten machen einen riesen Unterschied für euer Orga-Design. Also das heißt, guckt nach, passt die Größe. Ist das realistisch, dass wir in den nächsten 7 Jahren dahin kommen und dass dieser Mensch, den wir da jetzt heiern, auch 7 Jahre das aufbaut oder nicht? Das sind ja alles Fragen, die ihr fragen könnt in so einem Vorstellungsgespräch oder in einem Prozess. Genauso finde ich dieses ganze Thema, passt die Person zu der Organisation, wie wir sie jetzt haben? Also hole ich jemanden aus einem Konzern, der ein Budget von 10 Millionen selbstständig verwaltet hat, in eine Organisation, in der du für jede Freigabe über 50 Euro die Zustimmung des Gründers brauchst. Da sehe ich ja, dass es Knatsch gibt. Also das fühle ich ja jetzt schon.
Ich muss gerade so lachen. Das auf jeden Fall mit Ansage.
Dann, super überraschendes Thema, haben wir auch die ganze Staffel noch gar nicht drüber geredet. Riesen-Impact auf euer Organdesign wird haben, wie werden Leute befördert und wer wird befördert. Wer wird entwickelt? Nach welcher Strategie wird wer entwickelt? Wir haben da viel drüber geredet. Was ich einmal kurz nochmal besprechen würde, weil ich weiß auch, Annika, dass es dir ein liebes Thema ist, Karrierepfade. Wie fühlst du dich dazu? Was machen Karrierepfade mit dem Orga-Design?
Wie stehe ich dem Ganzen gegenüber? Ich finde, es braucht eine gewisse Struktur von Leveln, von Jobfamilien, dass man einmal sagt, so okay, das ist jetzt unsere Orga in... Ja, einmal in ein Schema gegossen so und so kannst du dich hier von A nach B entwickeln und irgendwie ein VP ist höher gestellt über dem Head-Off etc. 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 Aber auch dabei, was ich immer wieder sehe, ist das Thema, dass das komplett overengineert wird, dass Karrierepfade und Stellenbeschreibungen in einer epischen Detailtiefe geschrieben werden, die es nicht ermöglichen, diese up-to-date zu halten beziehungsweise damit einfach sinnvoll zu arbeiten, sondern dass ganz viel Verwaltungsaufwand mit sich bringt, der keinen wirklichen Mehrwert stiftet. So. Und dann was ich entlang meiner Karriere immer wieder erlebt habe. Die Leute, die sich so richtig doll durchs Unternehmen durchentwickeln und wollen und wirklich wollen, Ownership übernehmen wollen und sagen, hey, ich habe richtig Bock, ich will Vollgas geben, ich möchte hier richtig klassische Karriere machen. Ich habe selten mit einer Person mit dieser Einstellung darauf gesprochen, auf den 10. Bulletpunkt in einer Jobbeschreibung und in einem Karrierepfad, sondern die Person war im Kopf sehr, sehr flexibel und hat sich nicht so sehr an den Formalien festgehalten. Wirklich formalisierte Diskussionen auf Karrierepfade, Jobbeschreibungen und Anforderungsprofile hatte ich eher mit Menschen, die nicht zur Beförderung standen und dann irgendwie das nochmal nutzen wollten, um mir nochmal vor Augen zu führen, dass irgendwie nicht nur mein Feedback, sondern auch das von Peers und von Upward alles total falsch ist und die das ja schon alles irgendwie geleistet haben. Und übrigens, da steht es ja auch, dass in diesem einen Bulletpunkt, dass die Person ja schon eigentlich Level X sein müsste. Wie siehst du es denn das, Anjali?
Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, Karrierepfade hätten meiner Karriere geschadet. Also ich glaube, ich habe oft einfach Optionen gesehen und mir diese Themen genommen und habe dadurch Karriereschritte gemacht, weil die Themen halt unbearbeitet waren. Und meine Sorge ist immer mit diesen sehr ausführlichen Stellenbeschreibungen und Rollenbeschreibungen, dass du schnell in ein, das ist aber nicht mein Job. So, ich mache das nicht, weil das steht da nicht. Und das ist für mich immer das Gegenteil von dem, was ich haben will und auch das Gegenteil von jemandem, den ich befördern will. Es gab jetzt einen Fall, wo jemand gekündigt wurde, weil sie nicht gegendert hat in einem Dokument. Und das ist jetzt vor den Arbeitsgerichten. Und die Klage wurde jetzt abgewiesen, weil der Arbeitgeber gar nicht berechtigt gewesen wäre, dieser Person zu sagen, dass sie dieses Dokument hätte schreiben müssen, weil das in einem anderen Fachbereich war.
Das ist schon beides. Also ich finde, jemanden zu kündigen, weil nicht gendern, finde ich schon hart und tut dieser ganzen Debatte halt irgendwie nichts, außer nochmal mehr Futter, um sie zu kritisieren. Aber dann, das sind ja wirklich so die Spitzfindigkeiten des deutschen Arbeitsrechts, wo man sich denkt, what the fuck?
Ja, also die hätte halt die Bauschaumanleitung gar nicht schreiben dürfen, weil die nicht im Baumschaumbereich arbeitet, sondern im Klebebereich oder was weiß ich. Und ich will gar nicht auf die Gender-Debatte, aber ich finde einfach die Absurdität da drin. Und deswegen mag ich diese Beschreibung nicht, weil es einfach sehr dazu führt, dass du nicht mehr auf Ergebnissen diskutierst. Deswegen kein großer Fan von den Karrierepfaden, aber ich verstehe natürlich, dass es eine gewisse Sicherheit den Leuten gibt. Ich glaube nur, dass das schon ein Thema ist, wo man im Vorstellungsgespräch sehr schnell herausfinden kann, ist das eine Firma, in der ich mich wohlfühle. Ich weiß es von ein paar der großen Beratungsfirmen, die haben ja sehr klare Karrierepfade. Und wahrscheinlich ist dann so ein Unternehmen eher für jemanden, der sagt, ich möchte aber sehr genau wissen, wann ich in 5 Jahren wo stehe, dann würde ich wahrscheinlich auch eher in ein großes, hierarchisches, betriebsratorganisiertes Unternehmen gehen, in einen Konzern. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, ich bin jemand, der möchte schneller vorankommen. Und das bedeutet eben auch, dass man nicht diese Geschichte hat nach 3 Jahren.
Bei mir war es in der Unternehmensberatung so, dass ich diese Klarheit, zum Beispiel fand ich ein Jahr lang, als ich ganz neu in dem Bereich war, halt mal super nützlich, weil ich auch vorab nicht so die riesen Einblicke und auch ja nicht das familiäre Umfeld hatte, wo meine Familie gesagt hat, und so machst du jetzt Karriere, sondern mir das selber irgendwie rausgefunden habe. Und nach einem Jahr hat es angefangen, mich total zu nerven. Da habe ich dann auch über die Zeit, war dann ja nicht nur ein Jahr in der Beratung, sondern einfach länger gemerkt, dass ich da ein Umfeld mit mehr Flexibilität und einfach mehr Agilität und da gerne auch mal hier und da und dort ein bisschen mehr Unsicherheit habe als ein zu strukturiertes Umfeld. Und das sind persönliche Präferenzen, das sind irgendwie Charaktere, die in dem einen Umfeld besser funktionieren als in dem anderen. Auch da überhaupt nicht wertend, aber man sollte halt einfach schauen, für welches Umfeld man die richtige Person ist. Das Beispiel, was ich gerade genannt habe, mit den Diskussionen, die ich geführt habe, zu leveln, waren tatsächlich alles Personen. Ich würde sagen, eine Handvoll dieser Beispiele, die ich jetzt habe. die auch für sich irgendwann gesagt haben, diese High-Growth-Umfelder sind für mich einfach de facto nicht die richtigen und haben sich was Strukturiertes gesucht und sind da jetzt total happy. Und das finde ich dann auch so richtig. Ich habe noch eine andere Empfehlung, wo ich ja am Anfang so schön gerantet habe über die Blogartikel. Anjuli hat ja gerade gesagt, das führt so ein bisschen weniger dazu, über Inhalte nachzudenken, sondern sich sehr an diese Jobbeschreibung zu hängen und nicht so, hey, was muss jetzt eigentlich gerade gemacht werden? Auch dazu gibt es einen Blogartikel. Wir verlinken alle Empfehlungen natürlich in den Shownotes von Molly Graham, einer US-amerikanischen HRlerin. Ich glaube, HRlerin mit einer ganz spannenden Karriere, kreuz und quer, crossfunktional und sehr, sehr stark gewachsen. Hat Facebook in den Anfangsjahren mit begleitet durch den Hypergrowth und sie bringt das so total gut auf den Punkt, dass sie sagt, was ist eigentlich meine absolut wichtigste Aufgabe in so einem chaotischen Hypergrowth-Umfeld? Nützlich zu sein. Einfach zu sagen, ich packe die Themen an und als die Person bekannt zu sein, die sagt, okay, ich kümmere mich. Ist vielleicht nicht perfekt, was ich hier tue, aber ich nehme es mit und ich sehe zu, dass es erledigt wird. So. Und dieser Artikel, den finde ich zum Beispiel total schön und der resoniert an ganz, ganz, ganz vielen Stellen mit mir.
100% und auch da keine Wertung. Also um nochmal zu unterstreichen, dass es keine Wertung ist. Ich habe in diesen strukturierten Feldern bei der KPMG, das hat nicht funktioniert für mich, weil ich mir immer die Themen genommen habe und die fanden das nicht okay. Weil es gab ja Leute, die diese Themen machen. Und wie kann ich denn jetzt dieses Thema annehmen? Und das hat einfach überhaupt gar nicht gepasst. Die fanden das, glaube ich, aus der Rückschau richtig nervig, dass ich da die ganze Zeit so gesagt habe, wollen wir uns das nochmal angucken und lass uns doch den Prozess nochmal angucken. Und in einer dynamischen, wachsenden Unternehmenswelt funktioniert das halt super gut, weil da ja tausend Sachen rumliegen und ständig was Neues passiert. Deswegen herzlich willkommen zu HR Talent Acquisition und Bewerbungstraining. Überlegt euch vorher, was funktioniert für euch und, wie wir ja auch schon oft in dieser Staffel gesagt haben, du änderst dich ja auch und deine Lebensrealität ändert sich. Also natürlich kann es sein, dass ich mit 20 frisch von der Uni mit all the Lebensenergie und all the Spaß Karriere machen zu wollen und zu sagen, ey, ich habe Bock 12 Stunden am Stück zu arbeiten und die Liste mir nochmal anzugucken. Das kann ja 10, 15 Jahre später auch ganz anders sein.
Und vor allem auch dieses Thema, ich habe Bock, jetzt möglichst viel zu sehen und möglichst viele verschiedene Sachen auf meinem Tisch zu haben, damit ich erstmal für mich rausfinde, worauf habe ich denn überhaupt Bock. Vielleicht ist man irgendwann an dem Punkt, wo man sagt, ich weiß jetzt haargenau, in welchem Bereich ich gerne tätig sein möchte. Ich muss nicht mehr irgendeine Industrie oder irgendeinen Bereich sehen, um zu wissen, dass ich den nicht spannend finde.
Aber da musste ich ja einmal, musste ich mir einmal angucken und habe gedacht, ah ja, Finance, IT, BI. Nee, HR it is. So, witzigerweise, meine Liebe, dachte ich, dass das der Einleitungsteil für die Folge ist, weil wir jetzt eigentlich über die spannenden Sachen reden. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Vielleicht wird auch das eine Doppelfolge. Also, ganz großes Thema, wie gesagt, Performance Management. Wer wird wonach befördert? Wie definiert haben wir das? Ich würde einmal ganz kurz, weil das ein Wunsch aus der Community war, über das Thema Critbox und Neunerbox sprechen. Wir wurden nämlich gefragt, wie wir das finden und wie wir das beurteilen. Für alle die, die nicht direkt wissen, wovon wir reden, das sind diese klassischen Boxen, wo du im Performance Management 2 Achsen hast, meistens Performance und Potenzial. Und im Grunde sagst, ganz rechts oben ist der Superstar. Also viel Potenzial, viel Performance. Ganz links unten ist wenig Potenzial und keine Performance. In dieser Realität würde man natürlich sagen, rechts oben wird befördert, links oben wird auf einen neuen Job transferiert oder wird sich getrennt. Und es gibt dann auch die Idee, dass man sagt, wenn du links in der Mitte bist, kriegst du 2% Gehaltserhöhung, oben 9%. Also das Ganze wird sehr systematisiert und mathematisiert. Und bevor ich jetzt weiterrede, Annika, how do you feel about that? Machst du das bei dir?
Ich habe wahrscheinlich jetzt für viele so eine recht unpopular Opinion. Ich finde jegliche Art von Systematisierung, was Performance angeht, ob es eine Normalverteilung ist oder ein 9-Box-Grid oder was auch immer, finde ich persönlich total gut. Und nutze es auch aktiv und bin da absolut für. So, jetzt gibt es zwei Abers, die ich ganz wichtig finde. Nummer eins, ihr müsst das als Guidelines sehen. So, und wenn ihr sagt, beispielsweise bei einer Normalverteilung, die nutzen wir bei Statista, die habe ich bei About You genutzt, wir haben eine Normalverteilung und wir haben irgendwie von 1 bis 5 und wir sagen, Pi mal Daumen, x Prozent sind in dem jeweiligen Cluster und das bedeutet, dass es mal Jahre gibt, wo mehr Leute überperformt haben oder unterperformt haben. Und das ist in Ordnung. Wenn man da eine ganz harte, scharfe Mathematik drüber legt, nimmt man, finde ich, so die Menschlichkeit und so den Sinn ein bisschen aus dem Prozess raus. Und das finde ich zum Beispiel total kontraproduktiv, was so die Motivation angeht. So, und Nummer zwei, speziell aufs Ninebox-Grid gehend, Performance und Potenzial. Da gibt es ein Thema, das ich ganz wichtig finde, und zwar, dass ihr das Thema Potenzial gut ausdefiniert. Warum? Es gibt Menschen, die halten sich für Hellseher, die halten sich für irgendwie, wenn nicht Psychoanalytiker, und sagen dann bei einem Junior, boah, das wird hier irgendwie nächstes CEO. Wo ich mir denke, das weiß ich jetzt noch nicht, ob ich jetzt in der Lage bin, trotz Psychologiestudium und CHRO-Daseins, mit Genauigkeit zu prognostizieren, wie die Karriere von der Person in 10 Jahren aussehen wird. Ich bin da sehr hart der Meinung, dass ich es nicht bin, dass es de facto niemand prognostizieren kann und wahrscheinlich noch nicht mal die Person selber. So. Und deswegen finde ich es total wichtig, wenn ihr auf Performance und Potenzial guckt, das einzugrenzen und zu sagen, hat diese Person die Möglichkeit oder sehe ich das Potenzial, dass für diese Aufgabe weitere relevante Themen, die in den nächsten 12 Monaten aufkommen, übernommen werden können? Sehe ich das Wachstumspotenzial bei dieser Person zum nächsten Schritt in der Rolle, in der Organisation, vielleicht in einer anderen Rolle in der Orga? Und nicht einfach so Larifari zu sagen, boah, die Person ist voll der High Potential und wird hier mal in 10 Jahren CEO. Ihr könnt es nicht wissen, ist Küchentischpsychologie und ist irgendwie Zuschreibung und ist halt einfach, nimmt halt Genauigkeit raus. So, ah, und dann noch eine letzte Sache, Superstars und Rockstars. Und das finde ich total wichtig, dass man das unterscheidet. Superstars, die Leute, die wirklich sagen, okay, Vollgas, höher, schneller, weiter. Bitte irgendwie jedes Jahr Beförderung, neue Rolle, neuer Bereich. Ja, braucht man im Unternehmen. Aber wenn man nur die hat, dann ist auch schlecht. So, dann arbeitet man in einer ziemlich anstrengenden Organisation und wahrscheinlich auch mit ziemlich weit ausgefahrenen Ellenbogen zusammen, wenn das quasi die einzigen High-Performer in Anführungszeichen im Unternehmen sind. Deswegen ist es wichtig, dass man unterscheidet Superstars und Rockstars. Und Rockstars bedeutet so ein bisschen wie, das ist mein Fels in der Brandung. Die Person macht einen exzellenten Job in dem jeweiligen Bereich. Und das ist auch in Ordnung, dass die Person nicht jedes Jahr auf der Matte steht und sagt, ich will einen neuen Bereich haben, sondern einfach sagt, ich möchte meinen Bereich mit exzellenter Arbeit betreuen und weiterentwickeln. Und beide Typen sind gleich wichtig. Beide Typen können wechseln nach Lebenssituation, über Zeit, je nach Organisation, sind nicht statisch. Und ich finde, dass diese sogenannten Rockstars viel zu häufig vergessen werden in Organisationen. Und das, finde ich, ist fatal.
Finde ich total richtig. Also prinzipiell finde ich das gut, dass man Performance Management auf mehreren Dimensionen misst. Also das finde ich erstmal sinnvoll, dass es nicht nur ist, wie denke ich, wie du arbeitest oder wie hast du gearbeitet, sondern dass man da irgendwie Potenzial mit reinnimmt. Man könnte ja auch sowas wie Cultural Fit machen oder ne, Spirit. Ich verstehe auch den Wunsch nach Fairness, weil das ist es ja, ne? Zu sagen, guck mal, du bist hier 2,75 und das entspricht 3% Gehaltserhöhung oder sowas. Ich finde total richtig, was du gesagt hast mit den Rockstars. Das hatten wir ja auch schon in der Folge mit dem Jens, glaube ich, war es das, wo wir gesagt haben, das sind einfach wichtige Leute und ganz ehrlich, mir bringen nicht 18 Leute mit Potenzial was, wenn das Gehalt die ganze Zeit falsch ist. Aber die theoretisch das jetzt voll hochskaliert haben. Ja, habe ich alles erlebt. Da hat dann so ein sehr ambitionierter Excel-Gott HR irgendwelche super fancy Tabellen rumgeschickt, die aber leider für die Organisation zu fancy waren. Und dann waren doch alle Gehaltsdaten offen, weil man dann doch nicht verstanden hat, wie das mit den Makros läuft. Ja, das war eine Fun-Unterhaltung.
Bisschen am Kunden vorbei.
Ja. Ich bin kein Freund von dieser Nine-Crit, weil ich in der Realität oft gemerkt habe, dass es irgendwie nicht funktioniert, weil es eben doch nicht so klar abgrenzbar ist. Wie, wann kommst du denn da oben links rein? Was ich total wichtig finde, und das finde ich eigentlich wichtiger als den Nine-Crit, ist eine Normalverteilung. Du kannst nicht nur gute Leute in deinem Team haben. Nur weil der BWL-Justus keinen Bock auf die Unterhaltung mit seinem Team hat, sind die alle eine 1+, und weil die Annika ihren Führungsauftrag ernst nimmt und da eben auch mal echtes Feedback gibt, sind die dann auf einmal alle schlecht und Justus' Team kriegt 20% Gehaltserhöhung und Annika 0. Das ist das Problem. Und es sind alles total ausgedachte Beispiele an dieser Stelle. Grüße gehen raus. Annika liegt auf dem Boden vor Lachen, weil ich glaube, sie weiß, dass ich die Wahrheit sage. Nein, aber das ist für mich, wenn wir über Orga-Design und Performance-Management reden, sind das die großen Punkte. Es muss eine Normalverteilung geben und die muss natürlich nicht wie die echte Normalverteilung sein, weil ich finde schon okay, dass man sagt, also oft eine Diskussion in der Normalverteilung ist ja, dass man sagt, wir haben einen sehr guten Auswahlprozess und wir fördern unsere Leute und deswegen haben wir nicht auf der linken Seite eine gausche Normalverteilung. Darüber kann man reden, dass wir das irgendwie nach rechts verschieben. Aber ich glaube nicht, dass in einem Team nur High-Performer sind. Also wenn dem so ist, dann müssen wir vielleicht die Aufgaben von dem Team nochmal neu shapen, weil die ja alle unterfordert sind. Und das andere große Thema im Orga-Design mit Performance-Management, und wir reden da jetzt nicht noch drüber, weil wir dazu schon eigene Folgen gemacht haben, ist, definiert, welche Verhaltensweisen gemessen werden. Also jeder, bevor der in ein Performance-Management-Gespräch geht, muss wissen, welche Kriterien werden da bewertet, welches Verhalten wird von mir erwartet, wovon hängt es ab. Das nächste große Thema, Annika hat es schon angeteasert, ganzes Thema Führungsstruktur, Führungsspanne, Führungslogik und Skip-Level. Annika nickt. Möchtest du kurz monologisieren über die Themen? Ich glaube, wir haben die gleiche Meinung, aber ich bin gespannt.
Also ich finde auch da ins Org-Design, was ich häufig in sehr stark wachsenden Unternehmen gesehen habe, wenn du in einer Wachstumslogik bist und viel neue Mitarbeitende einstellst, dann skalieren Führungskräfte in Teilen automatisch, weil die Teams größer werden, die Verantwortung größer werden. Dann bist du noch in einem jungen Unternehmen, eben mit dieser Wachstumslogik, was häufig bedeutet, dass da jetzt nicht unendlich viel Budget vorhanden ist. Und dann hat man eine Möglichkeit, das total einfach dann Leute zu cashen, fürs Unternehmen zu arbeiten. Man haut einen wundervollen Titel drauf und befördert die Personen gut durch, dass man immer jedes Jahr einen neuen richtig shiny Titel hat. Und wenn man dann mal irgendwann auf den Stopp- oder Pausenknopf drücken würde und das Unternehmen nicht mehr wächst, sondern einfach ein Reifegrad quasi weiter ist, dann kann das dazu führen, dass man dann sagt, man hat auf ein kleines Team ein C-Level. Dieser C-Level führt 2 VPs. Diese VPs zwei jeweils führen irgendwie 1 bis 2 Direktoren, die wiederum führen 2 Heads. Ihr merkt, glaube ich, worauf ich hinaus möchte, total unnötige Komplexität an Organisationslayern. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt, so generell. Das gibt's, aber dann muss es einer bewussten Designentscheidung gefolgt sein. Und man muss einmal gesagt haben, ja, das macht so Sinn, das aufzusetzen, und sollte sich aber nicht durch einen ganzen Bereich in der Hierarchie durchziehen, weil es führt häufig zu Ineffizienzen, das führt häufig wirklich zu, ja, ich sag mal, jedes einzelne Organisationslevel nimmt einem an der Spitze des Unternehmens oder als Führungskraft wieder Wind aus den Segeln, Nachrichten zu platzieren. Es nimmt in gewisser Weise Schnelligkeit ab. Es erhöht einfach die wahrgenommene Distanz zwischen Führungs-Top-Management-Ebene und Mitarbeitenden. So. Und ich finde, deswegen muss man hier unfassbar vorsichtig unterwegs sein und sagen, wann ist der richtige Punkt, neue Organisationslevel einzuführen? Was ist mein Ratio dahinter? Ist das, weil der BWL-Justus sagt, alle meine Kommilitonen sind jetzt aber auch VPs. Ich möchte jetzt auch. Und man fängt an, die Orga um BWL Justus zu bauen. Oder sagt man, okay, es macht jetzt gerade voll Sinn, weil wir sind gewachsen und so sieht die Führungsspanne aus, so sehen die Verantwortlichkeiten aus. Deswegen führen wir jetzt ein VP-Level ein. Das ist so ein bisschen meine grobe Sicht aufs Thema Org-Level. Ich sage nicht, die sind falsch, aber man muss wirklich sehr, sehr behutsam schauen, wie viel Org-Level braucht, was das Ratio dahinter, diese so zu schneiden, wie sind die Führungsspannen und wie schaffe ich es, eine effiziente Ablauforganisation sicherzustellen, ohne 98 Kommunikationsschleifen und ohne eine Titelinflation.
Witzig. Also, du hast natürlich mit allem recht. Ich dachte, du biegst irgendwann anders ab, weil ja, natürlich gibt es diese super krasse Hierarchie dann. Ich habe aber auch schon überlegt, dass jemand jedes Jahr weiter befördert wurde und wir dann einen VP Marketing hatten, der zwei Werkstudenten führt, die Organisation dann wächst, du auf einmal in Anführungszeichen wirkliche VP- oder Direktorenstrukturen hast und immer noch diese Person, die da historisch gewachsen hochgeheiert wurde, mit auf einmal in diesen Management-Meetings sitzt und du eine totale Diskrepanz hast. Und das ist ja auch für alle Beteiligten frustrierend. Also das ist ja auch für den neuen VP frustrierend, dass er denkt, warum sitzt da diese Person mit drin? Also ich bin eh kein Freund für Titel gegen Geld. Aber ich verstehe natürlich, dass es wichtig ist, dass man diesen Titel hat für einen selbst. Ich würde da immer gucken, denkt einen Schritt weiter, weil Leuten Titeln wieder wegnehmen. Das waren mit die unangenehmsten Unterhaltungen in meiner Karriere. Die waren teilweise schlimmer als Kündigungsgespräche.
Absolut. Ich habe auch selten dann Leute gesehen, die gesagt haben, oh, das hat mir jetzt nichts ausgemacht. Ich bleibe jetzt trotzdem. Häufig führt das dann dazu, dass die Person über die Zeit das Unternehmen verlässt. Und um nochmal die rechtliche Perspektive einzunehmen, es ist auch qua deutschem Arbeitsrecht absolut wichtig, dass es ein konsensgetriebener Outcome wird. Ihr könnt nicht einfach sagen, so, ich stufe dich jetzt einen Titel runter, hier ist der Vertrag, musst du jetzt unterschreiben.
Wir fangen jetzt nicht mit dem ganzen Thema Änderungskündigung an und alles. Aber ihr seht, das Riesenthema und Skip-Level-Meetings ist natürlich auch eine Message, ne? Wenn das nicht konsensgetrieben ist, wird es halt schnell Mikromanagement.
Werbung.
Heute, wie ja in der ganzen Staffel schon, geht es ja ganz viel um Orga-Design und damit ja auch um Entscheidungen, die das ganze Unternehmen betreffen. Und hier muss man wirklich ganz, ganz genau auf die arbeitsrechtlichen Leitplanken schauen und die auch früh einplanen, denn sonst kann es hinten raus unnötig kompliziert werden.
Das stimmt definitiv, denn das ist nicht nur Kästchen auf dem Org-Chart hin und her schieben, sondern da hängt ein großes arbeitsrechtliches Konstrukt hinter. Was sind denn deine Lieblingsbeispiele, was einem da auf die Füße fallen kann?
Naja, von Performance Management nicht eingeplant bis nicht mit dem BR abgesprochen.
Mein Favorit ist, man möchte gerne das neue Org-Level-Projekt angehen und Titel und Level anpassen und vergiss dabei zu schauen, darf ich das überhaupt oder korrigiere ich damit ein Level und einen Titel nach unten?
Und natürlich das ganze Thema Return to the Office, Arbeitszeiten, alles Themen, die arbeitsrechtlich zu beurteilen sind. Deswegen, wenn ihr gerade mitten in der Reorga seid, Verhandlungen mit dem BR führt oder eben auch rechtliche und pragmatische Unterstützung sucht, dann empfehlen wir euch den Sponsor unserer heutigen Folge, den Schlechtwetterpersonaler Hans-Georg Bauer mit seinem Team der HGB Rechtsanwaltsgesellschaft. Diese begleiten euch strategisch und taktisch, vor allem aber hands-on in der Vorbereitung und Kommunikation. Mehr dazu unter www.hgb-rechtsanwalt.de.
Werbung Ende.
Es gibt noch ein Thema, das Thema ist riesengroß und ich bin gespannt, was du sagst, ob das ein HR-Thema ist oder nicht. Office- und Arbeitsplatzdesign. Riesenthema für Orga-Design und macht natürlich was. Die klassischen Themen hier sind Remote, Hybrid oder Präsenzpflicht. Also wer muss wie oft ins Office? Dazu hatten wir eine eigene Folge. Weil wir in der Folge da sind, wo wir sind zeitlich, würde ich sagen, we're not touching that. Ich glaube, uns allen sind die Themen dazu bewusst. Was natürlich ein Riesenthema auch ist, ist feste Plätze versus Flying Desk.
Aber da glaube ich noch mal mehr als Orga-Design, so ein kulturelles Thema, ne? Also wie flexibel und auch so flache Hierarchien etc. bin ich eigentlich unterwegs im Unternehmen. Weil ich finde, wenn alle im Unternehmen ein Flying Desk haben, aber die Geschäftsführung, die haben alle ihre festen Einzelbüros, am besten noch mit Assistenz davor sitzen. Ich weiß jetzt nicht, ob man damit irgendwie so das richtige Signal sendet oder ob man da zum Beispiel eher nach Funktionalität oder nach Aufgaben geht. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt Tage, wo du einfacher als CHRO in offenen Büro sitzen kannst, so als irgendwie ein Junior Manager Payroll. Und zwar, wenn der Gehaltslauf ist. So, dann finde ich, hat die Person mit der vertraulicheren Tätigkeit an dem Tag immer das Vorrecht, in einem geschlossenen Raum zu sitzen, wo man die Tür zumachen kann, wo man sich offen über Themen, Fragen, sonst was unterhalten kann. Und ja, ich kann mir im Zweifel eine Telefonbox suchen dann, wenn ich einen wichtigen Termin machen muss, den kein anderer mitkriegen soll. So, ich finde, das muss man halt wirklich sehen, wie ist da mein Grunddesignprinzip, und das fußt ganz stark darauf, wie ist meine Haltung. Sage ich, je höher jemand in der Hierarchie, desto wichtiger ist, dass die Person das schönste große Eckbüro kriegt. Oder sage ich halt einfach, passt auf, Open-Space-Bereich. Vielleicht weiß man, die Geschäftsführung hat am Tag, weiß ich nicht, mehrere Calls als andere und deswegen packt man da mehr Phoneboxen hin oder hat irgendwie ein paar Meetingräume, die irgendwie immer verfügbar sind. Es gibt ja ganz viele Ideen, aber für meine Begriffe ist es inklusive dieser Hybrid-Office-Thematik ein ganz, ganz klares HR-Thema. Für mich auch noch mehr ein Kultur- als ein Org-Design-Thema.
Ah, das ist spannend, dass du das sagst, weil für mich ist eh die Frage, wo hört Org-Design und wo fängt Kultur an? Das ist ja sehr aneinander gewoben, aber genau das würde ich auch sagen. Die Frage ist natürlich, sage ich, wir haben eine Orga, in der jede Funktion ihre Wertigkeit hat. Also ich brauche genauso den Mensch, der das Office aufräumt, wie den Mensch, der die strategischen Entscheidungen ganz oben trifft. Wenn ich diese Prämisse habe, dann kann es natürlich nicht sein, dass du dein Einzelbüro hast und ich nicht, sondern dann haben wir eben Telefonboxen oder die Möglichkeit, Einzelbüros zu buchen. Das ist auch eine gute Überleitung zum Thema Meetings. Wenn wir sagen, wir sind alle gleichwertig, dann kann es auch nicht sein, dass du dir den Meetingraum nicht buchen musst, weil du Geschäftsführung bist und einfach da drinnen sitzt. Ist ja ein gern gesehenes Thema, ne? Wenn es gibt ja immer zu wenig Meetingräume und dann gibt es immer die Unternehmen, wo du halt weißt, der Raum, also wenn die Geschäftsführung da steht, dann ist dieser Raum weg, auch wenn ich den geblockt habe. Und das ist für mich eins dieser Bereiche, wo Orga, Design und Kultur zusammenleben. Also wie habe ich mir das überlegt und wie sehr wird es gelebt?
Das ist auch so dieses Thema, wenn jemand einen Raum gebucht hat, dann muss man entweder irgendwie vorher sprechen, dass man den Raum länger braucht, oder man selber muss ihn vorher buchen. Aber man kann nicht sagen, man darf jetzt jemanden aus einer gewissen Hierarchieebene nicht aus dem Raum schmeißen. So, das geht nicht. Wenn ich einen Raum gebucht habe, dann steht er mir an der Stelle auch zu. Und sowas ist ja ein Kulturhierarchie-Haltungsthema für mich.
Ich war mal bei einem Unternehmen zur Gästin und die haben sehr Werbung damit gemacht, dass die sehr New Work sind. Also dieses ganze tolle People and Culture, wie wir uns das vorstellen. Und dann schaue ich mir die Office-Räume an und Annika, ist kein Witz, in der unteren Etage waren die Leute gestapelt gefühlt. Also der Kundenservice saß so eng aneinander, dass ich mich gefragt habe, wie können die telefonieren? Und dann gehen wir in die nächste Etage, die ist komplett anders eingerichtet, viel, viel hochwertiger. Also man hat es gesehen. Und dann kam der Satz, das ist das dritte Büro des Geschäftsführers. Und dann sage ich, wie das dritte Büro? Weil ich bin ja jetzt davon ausgegangen, Open Floor und so, das wurde ja groß bewertet. Ja, da war all animals are equal, but some of them are more equal. Also dann sitzt du da und hast auf einmal eine Situation, wo ein Geschäftsführer drei Büros hat, während unten du nicht mal ein Kündigungsgespräch in einem Meetingraum machen kannst. Und das sind so Sachen für mich, HR, Leute, that's your job. Also da mal gegen sprechen und sagen, ist das wirklich so? Oder wollen wir dann vielleicht auf der Karriereseite sagen, wir sind super hierarchisch und wir haben den besten Geschäftsführer der Welt? Das sind für mich die großen Themen. Das letzte große Thema ist natürlich, wie trenne ich mich von Leuten? Dazu Ihr Lieben, haben wir nun wirklich aber viele eigene Folgen. Auch da wäre mein Tipp, schaut, dass das eurer Kultur entspricht. Also ich kann nicht die ganze Zeit sagen, wir betrachten Menschen auf Augenhöhe und das sind erwachsene Leute und dann sagen, alle müssen wieder ins Office und bei der Kündigung den Leuten ins Gesicht lügen. Das ist nicht richtig. Das heißt, wenn ihr sagt, wir haben eine Kultur, in der wir sagen, wir entwickeln Menschen und wir sehen das Menschliche, natürlich muss es dann einen klaren Trennungsprozess geben, wo auch Entwicklungsgespräche vorgesehen sind vorher und wo Feedbackgespräche auf dem Weg sind. Das ist für mich der Kern des Orga-Designs und Kultur und HR. Schaut euch eure Prozesse an, eure Designentscheidungen und schaut, passen die zu dem, wie wir uns als Unternehmen verstehen kulturell. Also alle flache Hierarchien, Einzelbüro für alle ab VP-Level auf einer eigenen Ebene, wo man nur mit einer gesonderten Karte reinkommt. I don't know.
Nichts mehr hinzuzufügen.
Ihr seht, Orga-Design gar nicht einfach zu greifen, aber ein riesen Thema. Wir hoffen, dass euch das geholfen hat. Wenn ihr einzelne Fragen zu dem Thema habt, meldet euch gerne bei mir. That's my job.
Frau Mauer regelt.
Frau Mauer macht. Ich Orga-Designe. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Wünsche, Anregungen über LinkedIn oder per Mail. Wir freuen uns über Spotify Bewertung. Wir wünschen euch eine fantastische Woche. Wir danken fürs Zuhören. Ich danke natürlich wie immer dir, liebe Annika, und wünsche euch allen Happy HR.
Danke, liebe Anjali, und euch fürs Zuhören. Tschüss.